SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Knapp 150.000 Menschen sind derzeit in der Schweiz als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist 2013 gestiegen. Die Angst, keine Arbeit zu haben, ist auch unser Tagesgespräch um eins. In Deutschland sollen arbeitslose Ausländer leichter Zugang bekommen zu Sozialleistungen, verlangt die EU-Kommission. Straflose Beichte im Trend. Im Kanton Zürich zum Beispiel haben sich letztes Jahr 1.300 Leute wegen Steuervergehen selbst angezeigt. Und in einem Zürcher Altersheim wird eine 88-Jährige ausgeraubt und getötet. Eine Angestellte des Heims soll an der Tat mitbeteiligt sein. Im Studio heute Mittag sind Simon Loy und mit den Nachrichten Yvonne Lambrecker.
Ende letztes Jahr gab es in der Schweiz nochmals mehr Menschen, die keine Arbeit hatten. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft waren Ende Dezember rund 149.000 Menschen als arbeitslos gemeldet, 10.000 mehr als Ende November. Damit stieg die Arbeitslosenquote auf 3,5%. Auch die Jugendarbeitslosigkeit nahm zu, sie betrug ebenfalls 3,5%. Im Jahr 2012 lag die durchschnittliche Arbeitslosenquote bei 2,9%. Im vergangenen Jahr sind die Preise in der Schweiz für viele Produkte und Dienstleistungen gesunken. Die Preise gingen durchschnittlich um 0,2% zurück. Grund dafür waren die Preise der Güter, die in die Schweiz eingeführt worden sind. Sie sanken durchschnittlich um 1,9%. Die Preise der Inlandgüter stiegen hingegen um 0,4%. Im letzten Jahr fiel das Preisniveau mit den 0,2% etwas weniger als noch im Vorjahr. 2012 betrug der Rückgang 0,7%. Nach dem erneuten Wachstumsschub beim Uhrenhersteller Swatch hat die Swatch-Aktie deutlich an Wert gewonnen. Das Papier lag teilweise über 4% im Plus. Der Umsatz stieg im letzten Jahr um 8% auf fast 9 Milliarden Franken, wie Swatch mitteilte. Damit wuchs das Unternehmen mit Sitz in Biel stärker als die gesamte Schweizer Uhrenindustrie. Die Wettbewerbskommission WEKO hat 11 Fluggesellschaften gebüßt wegen Preisabsprachen bei der Luftfracht. Die Strafe beträgt insgesamt rund 11 Millionen Franken. Gemäß WEKO handelt es sich um Absprachen der Fluggesellschaften in den Jahren 2000 bis 2005. Konkret ging es dabei um Transportpreise für Frachten, um Zuschläge für Treibstoff oder für Zollabfertigungen. Keine Kartellstrafe bezahlen muss die Fluggesellschaft Lufthansa. Sie hat das Verfahren durch eine Selbstanzeige in Gang gebracht. Auch die Swiss als Tochtergesellschaft der Lufthansa entgeht einer Buße. Deutschland ist mit seiner Regelung zu Sozialleistungen für Ausländer zu restriktiv. Diese Meinung vertritt die EU-Kommission in einer Stellungnahme an den Europäischen Gerichtshof. Der Gerichtshof muss den Fall einer Rumänin entscheiden, die seit 2010 in Deutschland lebt, nie einen Job hatte und Hartz-IV-Leistungen verlangt. Die EU-Kommission meint, Deutschland dürfe EU-Bürger, die ohne Arbeitsstelle nach Deutschland kommen, nicht einfach generell die Sozialhilfe verweigern. Jeder Fall müsse einzeln geprüft werden. Die deutsche CSU hat umgehend auf die Meinung der EU-Kommission reagiert. Diese soll sich nicht in nationale Belange einmischen beim Thema Sozialleistungen für Zuwanderer. Im zürcherischen Kilchberg ist eine 88-jährige Bewohnerin eines Alterszentrums getötet worden. Als Täterinnen im Verdacht stehen eine Mitarbeiterin des Zentrums und eine Kollegin von ihr. Die Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte des Kantons Zürich hat gegen die beiden ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung und Raub eröffnet. Die Frauen seien im November in die Wohnung des Opfers eingedrungen, um Wertgegenstände und Geld zu rauben, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Dabei sollen sie derart auf die Seniorin eingeschlagen haben, dass diese starb. 7 Bücher aus dem vergangenen Jahr werden mit Schweizer Literaturpreisen ausgezeichnet, wie das Bundesamt für Kultur mitteilt. Alle Gewinnerinnen und Gewinner erhalten einen Beitrag von 25.000 Franken. Urs Alemann und Vera Schindler werden für ihre Gedichtsammlungen gewürdigt. Urs Widmer erhält die Auszeichnung für seine Autobiografie «Reise an den Rand des Universums». Drei weitere Preise gehen in die Romandie, einer in den Kanton Tessin. Die Preisverleihung findet am 20. Februar statt.
12.35 Uhr, Rendezvous. Was ist los, wenn es in der Schweiz mehr Arbeitslose gibt, ob schon die Wirtschaft anzieht? 11 Millionen Franken Buße wegen Preisabsprachen beim Transport von Luftfracht. Nur 11 Millionen oder immerhin 11 Millionen? Brisante Einschätzung der EU-Kommission, das deutsche Sozialsystem ist mit dem europäischen Recht nicht vereinbar. Das befeuert die Debatte um Zuwanderung. Dann. Ich werde tun, was Gott von mir verlangt. Gespräch mit einem gescheiterten Selbstmordattentäter in Afghanistan. Schließlich Rom, unterirdisch spannend. Besuch im historischen Untergrund der ewigen Stadt. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index gewinnt 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 23,41 gehandelt. Der Dollar zu 90 Rappen 74. Das Wetter. Heute bleibt es im Osten stellenweise nass. Von Westen her lockern die Wolken allmählich auf. Morgen ist es trotz Nebel und Wolken teils freundlich. Am Abend beginnt es im Osten erneut zu regnen. Der Höchstwert liegt um 9 Grad.
Die Maschinen laufen heiß, die Schweizer Wirtschaft wächst. Trotzdem hatten Ende letztes Jahr nochmals mehr Menschen keine Stelle, total fast 150.000 an der Zahl. Weshalb gibt es diese widersprüchliche Entwicklung? Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Der erste Verdacht richtet sich natürlich auf die Zuwanderung. Hat die steigende Arbeitslosigkeit auch damit zu tun, dass auch im letzten Jahr wieder über 80.000 Menschen in die Schweiz eingewandert sind? Haben ausländische Neuzuzüger, hier ansässige Angestellte, von ihren Arbeitsplätzen verdrängt? Nein, meint Peter Gasser, der beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, zuständig ist für Personenfreizügigkeit und Arbeitsbeziehungen.
Wir haben das untersuchen lassen, ob da eine Verdrängung stattfindet. Und da hat man keine solche Feststellung machen können. Im ganz minimen Bereich bei gut qualifizierten Schweizern im mittleren Alter. Dort aber nur ganz minim. Also dieser Trend lässt sich nicht in dem Sinne bestätigen.
Insgesamt seien Arbeitsplätze und Löhne in der Schweiz nach wie vor gut geschützt, betont Peter Gasser. Auch dank der flankierenden Massnahmen, die im letzten Jahr noch ausgebaut wurden.
Wir haben jetzt doch den einen oder anderen Fall aufgearbeitet im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit. Und man sieht, es ist nicht ganz einfach, aber es zeigt Wirkung. Bei der Solidarhaftung stellen wir fest, dass eine präventive Wirkung stattfindet. Die Bauunternehmer, die haben ihre Verträge angepasst, die nehmen diese Sache ernst.
Sagt der SECO-Vertreter und kündigt auch an, dass man im neuen Jahr den Vollzug dieser Schutzmaßnahmen noch verbessern wolle, um auch den Befürchtungen der Gewerkschaften vor Lohndumping und Konkurrenzdruck entgegenzutreten. Die Tatsache, dass es trotz fast 2% Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr dennoch mehr Arbeitslose gibt, lässt sich laut dem SECO damit erklären, dass die Arbeitslosigkeit verzögert auf die Wirtschaftslage reagiert. Wenn es abwärts geht und es weniger Aufträge gibt, dann versuchen die Unternehmen oftmals, die Leute dennoch im Betrieb zu halten, etwa indem sie sie auf Kurzarbeit setzen. Und andererseits, wenn der Aufschwung kommt, dann stellt man auch nicht gleich zusätzliche Leute ein, sondern verteilt die Arbeit zuerst auf die bisherigen Angestellten. Fürs Jahr 2014 rechnet das SECO dank etwas höherem Wachstum denn auch mit einem, wenn auch minimen, Rückgang der Arbeitslosigkeit.
Heute wurde bekannt, was vor 14 Jahren begann. Damals, im Jahr 2000, einigten sich auf der ganzen Welt verschiedene Fluggesellschaften auf gleiche Preise beim Transport von Luftfracht. Sie bildeten also klammheimlich ein Kartell und hebelten so den Wettbewerb aus. Dieses Kartell hielt 5 Jahre. Dann scherte die Lufthansa aus, zeigte sich selbst an und die Justiz war am Zug. Heute, 9 Jahre später, büßt die Wettbewerbskommission in der Schweiz nun also verschiedene Fluggesellschaften mit 11 Millionen Franken. Frage an Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr, ist das eine hohe Buße?
11 Millionen, das sind tatsächlich nicht viel, wenn man den Umfang der Preisabsprachen anschaut und die vielen beteiligten Fluggesellschaften. Aber man muss berücksichtigen, dass auch andere Behörden in diesem Fall ermittelt haben, die EU-Kommission beispielsweise, und die hat ihrerseits Bußen in Höhe von rund 800 Millionen Euro gegen verschiedene Fluggesellschaften verhängt. Zudem hat auch in den USA die Justiz ermittelt und Bußen von fast 2 Milliarden Dollar verhängt.
Das sind ja ganz andere, viel größere Beträge. Warum sind denn diese 11 Millionen bei uns so wenig vergleichsweise?
Die Wettbewerbskommission hat eben nur Flugstrecken zwischen der Schweiz und Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union untersucht. Zum Beispiel Preisabsprachen auf der Strecke Schweiz-Singapur oder Schweiz-USA. Und das ist nur ein kleiner Teil am gesamten Fall. Die Strecken zwischen der Schweiz und EU-Ländern, hier ist das Frachtvolumen viel größer, hier sind die Umsätze aus Schweizer Sicht größer. Diese Strecken hat die EU-Kommission untersucht. Das sieht das Luftverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU so vor. Respektive die Kommission und die WEKO haben das Abkommen so ausgelegt. Hinzu kommt, die Schweizer Wettbewerbskommission darf erst seit April 2004 Bußen verhängen und das verringert die Beträge in diesem Fall natürlich auch.
Die EU hat also sehr viel selber ermittelt. Musste die Schweiz da überhaupt auch noch selbst ran?
Ja, die WEKO musste selber umfangreiche Abklärungen vornehmen. Zum ersten Mal gab es sogar Hausdurchsuchungen. Denn die WEKO kann nicht einfach Erkenntnisse und Beweismittel von der EU-Kommission übernehmen. Das ist ja nicht erlaubt. Die Behörden arbeiten heute nur informell zusammen. Dieser schwerwiegende Nachteil bei grenzüberschreitenden Kartellfällen ist erkannt und soll nun auch korrigiert werden. Die Schweiz und die EU haben ein Abkommen ausgehandelt, um den gegenseitigen Zugang zu Beweismitteln zu erleichtern und um Doppelspurigkeiten in Untersuchungen zu vermeiden. Dieses Abkommen ist jetzt im Parlament hängig.
Das Preiskartell wurde in diesem Fall dank der Selbstanzeige der Lufthansa gesprengt. Ivan, lieber Herr, wie effizient ist dieses Mittel der Selbstanzeige?
Das macht Schule, kann man sagen. Dank der Möglichkeit von Selbstanzeigen hat die WEKO in den letzten Jahren zahlreiche Kartelle aufgedeckt, in der Baubranche oder bei Speditionsfirmen. Unternehmen haben ja auch einen Anreiz, sich selbst anzuzeigen, um Bußen nach Möglichkeit zu verhindern. Dieser Luftfrachtkartellfall war der erste Fall, in dem die WEKO aufgrund einer Selbstanzeige aktiv wurde. Lufthansa und Swiss zahlen keine Buße, allerdings auch, weil die Lufthansa nach Angaben der WEKO keine bedeutende Rolle gespielt hat in diesem Kartell. Hätte die Lufthansa beispielsweise zu Preisabsprachen angestiftet, dann hätte man ihr die Buße nicht vollständig erlassen.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr. Hier das Konto der Tochter nicht angegeben, dort die Einkünfte aus einer Nebenbeschäftigung verschwiegen. Wer beim Ausfüllen der Steuererklärung gemogelt hat, hat in der Schweiz einmal die Chance, dies zu beichten, ohne bestraft zu werden. Das heisst, er oder sie muss die unterschlagenen Steuern für die letzten 10 Jahre zurückzahlen, bekommt aber nicht auch noch eine Buße. Diese Amnestie gilt seit 4 Jahren. Seither haben sich mehr Steuersünder angezeigt als erwartet. Ein Trend, der anhält, wie die neuesten Zahlen aus dem Kanton Zürich zeigen. Kurdin Vinzenz.
1300 Leute haben sich im vergangenen Jahr beim Zürcher Steueramt selber angezeigt. Über 50% mehr sind das als noch letztes Jahr und fast gleich viel wie 2010, als diese Selbstanzeigen zum ersten Mal möglich waren. Die Zürcher Finanzdirektion hat für die Zunahme eine Erklärung. Die Debatte über Schwarzgelder habe dazu beigetragen, ist Marina Züger, Chefin des Zürcher Steueramts, überzeugt.
Wir haben aus Rückmeldungen bei den Selbstanzeigen gemerkt, dass diese öffentliche Diskussion zu den Selbstanzeigen beiträgt.
Auch geplante Gesetzesverschärfungen könnten die Bürger dazu bewogen haben, ihr Schwarzgeld doch noch zu legalisieren. Etwa, dass zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug nicht mehr unterschieden werden soll. Oder auch, dass die Banken künftig noch genauer aufpassen sollen, woher das Geld kommt, das jemand bei ihnen vorbeibringt. Die allermeisten, die sich selbst anzeigen, sind Privatpersonen, kaum Unternehmen. Im Durchschnitt hat der Kanton Zürich seit 2010 jedes Jahr zusätzlich 50 Millionen Franken eingenommen. Bei einem 14-Milliarden-Budget an sich eine fast vernachlässigbare Summe, aber doch mehr, als man erwartet habe, sagt Steueramtschefin Marina Züger.
Wir haben ganz ursprünglich schon gedacht, dass diese Mini-Amnestie nicht auf so großes Echo stößt. Und was wir jetzt auch nicht erwartet haben, dass wieder so viel mehr Personen sich selber anzeigen.
Auch in anderen Kantonen waren die Finanzämter 2010 und danach überrascht von der großen Zahl von Selbstanzeigen. Aktuelle Zahlen haben andere Kantone noch nicht publiziert, aber in Zürich vermutet man, dass auch dort die Selbstanzeigen wieder angestiegen sind. Die kantonalen Finanzdirektoren finden die Steueramnestie unterdessen eine gute Sache. Ihr Präsident, der Zuger Regierungsrat Peter Häcklin, sagt:
Es ist sinnvoll, dass es dieses Instrument gibt. Es ist auch sinnvoll, dass es nur einmal gibt. Also ich habe einmal die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen, und ich kann das nicht wiederkehrend machen.
Vor Einführung dieser Form der Amnestie hatte sich die Mehrheit der Finanzdirektoren noch kritisch geäußert, aus grundsätzlichen Überlegungen. Eine Steueramnestie, hieß es damals, sei etwas Zwiespältiges, weil sich der Staat nicht mehr bedingungslos hinter die ehrlichen Steuerzahler stelle.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF, Sie hören das Rendezvous. Selbstmordattentäter, in Afghanistan gehören sie fast schon zum Alltag. Sie sind meist jung und sagen, sie seien stolz auf ihren Auftrag. Ungläubige müssten getötet werden. Später stellen jene, die sie geschickt haben, Videos von den Anschlägen ins Internet und machen die Attentäter zu Helden. Doch die Geschichten der Selbstmordattentäter sind nur vermeintlich heldenhaft, wie das Beispiel eines 19-jährigen Mannes zeigt. Nach einem gescheiterten Anschlag sitzt er in Jalalabad im Gefängnis. Und Karin Wenger hat ihn dort besucht.
Über dem Innenhof des Gefängnisses schwebt der Ruf zum Gebet der nahen Moschee. Aber Hidayatullah hört nicht hin. Stattdessen starrt er auf seine Füße mit den schwarzen Plastiksandalen. Eine Westlerin, eine Ungläubige, will der junge Mann mit dem Flaum auf den Wangen und im traditionellen langen Gewand nicht ansehen. Neben ihr sitzen will er eigentlich auch nicht, denn der 19-Jährige hat eine klare Meinung von Westlern. Westler sind die Feinde Gottes und des Propheten. Wenn ich sie umbringe, dann wird Gott glücklich sein und ich werde ins Paradies kommen. Alle müssen umgebracht werden. Doch nicht nur die Ausländer müssen nach Hidayatullah getötet werden, sondern auch all jene, die mit ihnen zusammenarbeiten. Zum Beispiel der Gouverneur von Nangarhar, Gul Aga Shersai. Diesen wollte Hidayatullah im Oktober 2011 töten, als er mit einer Sprengstoffweste aus einem Trainingslager in Pakistan nach Nangarhar gekommen war. Doch bevor er sich in die Luft sprengen konnte, sei er verhaftet worden, sagt er. Damals war er 17 Jahre alt. Seither sitzt Hidayatullah just in dem Gefängnis, das die Westler, die NATO-Truppen, ausgebaut und mit einer Ausbildungsstätte versehen haben. Bereut er seine Tat oder wird er es nochmals versuchen, wenn er in 2 Jahren entlassen wird? Ich werde tun, was Gott von mir verlangt. Der Gouverneur war mein Ziel, weil er den Ungläubigen geholfen hat, antwortet Hidayatullah ausweichend. Gott und der Koran sind Hidayatullahs einzige Referenzpunkte. Aber es ist ein wütender Gott und eine hasserfüllte, verfälschte Lehre, auf die sich der junge Mann bezieht. Milde und Gastfreundschaft, wie sie der Islam auch lehrt, haben darin keinen Platz. Schiiten und Anhänger weniger radikaler islamischer Strömungen sind für Hidayatullah genauso Ungläubige wie Christen. Alle müssen seiner Meinung nach umgebracht werden. Die Welt soll ein großes islamisches Emirat werden. Jahrelang wurde Hidayatullah mit Hassreden gefüttert. Seine ersten Lehrer waren in einer Koranschule im pakistanischen Quetta. Dorthin schickte ihn sein Vater, ein afghanischer Taxifahrer aus Kandahar, als Knabe. In der Grenzstadt Quetta wird auch die Führungsriege der Taliban vermutet. Aber Hidayatullahs Reise hörte nicht in Quetta auf. Nach der Koranschule wurde ich in ein Trainingslager der Taliban in Miranshah in Nordwaziristan geschickt. Pakistaner, Iraner, Afghanen, Usbeken und Saudi-Arabier lehrten uns den heiligen Koran und wie man mit der Waffe umgeht. Sie erzählten uns auch von den Problemen der Muslime in anderen Ländern, wie dort der heilige Koran verbrannt wird und Musliminnen vergewaltigt werden. Deshalb habe er sich entschieden, als Selbstmordattentäter Rache zu üben. Ein Entscheid aus freiem Willen, sagt er. Doch da unterbricht ihn ein Mann, der ebenfalls am Tisch sitzt. Dieser war bei der Verhaftung dabei, hatte Hidayatullah verhört und begleitet. Jetzt fordert er ihn auf, endlich die Wahrheit zu erzählen. Dazu habe er keine Zeit, sagt Hidayatullah sichtlich nervös und will zurück in seine Zelle. Denn die Wahrheit hat nichts zu tun mit dem Helden, als den sich der junge Mann gerne sehen würde. Die Geschichte, die der Ermittlungsbeamte nun erzählt, handelt von einem Teenager, der im Hier und Jetzt leben will, nicht in einem versprochenen Paradies. Sein Cousin und andere haben Hidayatullah gezwungen, Selbstmordattentäter zu werden. Er wurde mit Drogen ruhiggestellt und bis zu einer Moschee vor Jalalabad gebracht. Doch statt zum Gouverneurspalast zu fahren, verkroch er sich in der Moschee. Als er dort am Morgen gefunden wurde, sagte er: Ich bin ein Selbstmordattentäter, verhaftet mich. Als wir ihn fanden, war er komplett verängstigt.
In 9 Minuten ist es 13 Uhr. Diese Meldung der Süddeutschen Zeitung hat eingeschlagen wie eine Bombe. In der Zeitung ist heute zu lesen, die EU-Kommission halte das deutsche Sozialsystem, also letztlich Hartz IV, für rechtswidrig. Dies darum, weil laut Hartz IV Ausländer, die ohne Arbeit nach Deutschland gehen, im Land von manchen Sozialleistungen ausgeschlossen werden, die Deutsche in gleicher Lage aber bekommen. Frage an Urs Bruder in Brüssel, worin liegt die Sprengkraft dieser Stellungnahme der EU?
Ich glaube vor allem darin, dass diese Nachricht in einen seit langem schwelenden Streit zwischen der EU-Zentrale in Brüssel und einigen EU-Regierungen oder Politikern in den Hauptstädten platzt. Einige zum Beispiel deutsche oder britische Minister beklagen sich seit längerem und konstant über Armutszuwanderung. Darüber also, dass EU-Bürger von der Personenfreizügigkeit profitieren. Sie denken vor allem an Rumänen und Bulgaren und zu ihnen kommen, um von der Sozialhilfe zu leben. Die EU-Kommission sagt jeweils dazu, schon seit Monaten, dieses Problem gibt es nicht oder es ist sehr, sehr klein und lokal. Und im Übrigen habt ihr Mitgliedstaaten das Recht, diesen Leuten, diesen sogenannten Sozialtouristen, die Sozialhilfe zu verweigern und sie zurückzuschicken. Und jetzt plötzlich dies, scheinbar plädiert die EU-Kommission dafür, dass alle EU-Bürger in Deutschland auf Hartz IV, also auf Arbeitslosengeld, eine bestimmte Form des Arbeitslosengeldes, Anspruch haben. Das ist die Sprengkraft.
Auf welchen Fall stützt sich denn jetzt die Kommission, wenn sie argumentiert? Es braucht ja irgendein Ereignis, das das Ganze ausgelöst hat.
Das ist richtig. Konkret geht es um eine junge Rumänin, die mit ihrem 3-jährigen Sohn bei ihrer Schwester in Deutschland lebt und das seit Jahren. Und sie hat jahrelang von Sozialhilfe gelebt, also Kindergeld und solchen Sachen. Und die verlangt jetzt Hartz IV. Das Gericht, die Behörde hat ihr das zuerst mal verweigert und das zuständige Gericht in Deutschland hat den Fall weiterverwiesen nach Luxemburg an den Europäischen Gerichtshof und der befasst sich jetzt mit diesem Fall.
Wie argumentiert denn die EU-Kommission, wenn sie sagt, das deutsche Sozialsystem sei rechtswidrig?
Das weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, ob es die Süddeutsche Zeitung wirklich weiß, die diese Geschichte heute angestoßen hat. Sie erwähnt eine Stellungnahme der EU-Kommission zuhanden des Gerichtshofes in Luxemburg. Diese Stellungnahme ist nicht öffentlich. Ich weiß nicht, wer sie gelesen hat, ich auf jeden Fall nicht. Und bis jetzt sagt die Kommission offiziell nur, wir bestreiten, dass wir Deutschland zwingen, Sozialhilfe zu bezahlen. Im Gegenteil, auch Deutschland hat wie alle EU-Länder das Recht, sogenannten Sozialtouristen die Sozialhilfe zu verweigern und sie zurückzuschicken. Zu Details sagt die EU-Kommission bis jetzt gar nichts, da wurde heute bis jetzt jede Stellungnahme verweigert. Es gibt aber nicht nur in Brüssel solche Argumente, die in dieser Richtung gehen, dass Deutschland vielleicht beim Arbeitslosengeld dieses Arbeitslosengeld auch EU-Bürgern sofort öffnen müsste. Es gibt auch deutsche Juristen, die das sagen. Hartz IV sei zum Beispiel nicht wirklich EU-konform, weil es die EU-Bürger anders behandle als deutsche Bürger. Zum Beispiel, wenn EU-Bürger auf Arbeitssuche sind und sie argumentieren, Hartz IV sei eben keine eigentliche Sozialhilfe, sondern eine Unterstützung von Arbeitssuchenden. Und da gilt eben diese Möglichkeit des Ausschlusses nicht. Da müssen deutsche Bürger und andere EU-Bürger gleich behandelt werden. So wird zum Beispiel argumentiert. Oder im Fall dieser Rumänin könnte ein Argument sein, diese Frau ist schon sehr lange in Deutschland, schon 3-4 Jahre. Sie hat hier mittlerweile andere Gründe, um hier zu bleiben, zum Beispiel ihr Kind, das hier integriert ist. Und darum muss sie so behandelt werden wie Deutsche, die Hartz IV bekommen würden. Aber wie gesagt, das sind meine Spekulationen. Im Detail ist das alles hochkompliziert, unter Juristen sehr umstritten. Sicher ist nur, wenn der Europäische Gerichtshof sich damit befasst, wird dabei ein Grundsatzurteil herausschauen.
Eben, das geht ja dann nicht nur Deutschland was an.
Das ist richtig, zumal diese Debatte um Sozialtourismus innerhalb der EU in vielen Ländern geführt wird. Angesichts der Zahlen wird diese Debatte vielleicht viel zu heftig geführt, das kann man bemängeln. Wenn die Statistiken stimmen, handelt es sich tatsächlich um ein sehr kleines Problem. Aber es ist ein Problem, das stets Aufmerksamkeit garantiert und das Politikern erlaubt, manchen Wählerinnen den fremdenfeindlichen Zucker zu geben, den die mögen. Und man darf nicht vergessen, die EU ist in einem Wahljahr. Im Mai wird das EU-Parlament neu gewählt. Da ziehen diese Geschichten natürlich besonders.
Vielen Dank für diese erste Analyse aus Brüssel, Urs Bruderer. Rom, die ewige Stadt. Wie wahr diese Redewendung ist, zeigt ein Besuch im Untergrund der italienischen Hauptstadt. 15 bis 20 Meter unter dem Boden lässt sich die Geschichte Roms lesen, von der Antike bis in die heutige Zeit. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis ist in die Tiefen der Vergangenheit hinuntergestiegen.
Der Apostel Paulus soll gleich nebenan gewohnt haben. Das ist zwar kaum möglich. Die Palazzi, in deren Keller wir gerade stehen, wurden erst 30 Jahre nach seinem Tod um das Jahrhundert nach Christi Geburt gebaut. Aber die Legende erzählt dies. Deshalb ist das kleine Plätzchen auch heute noch nach ihm benannt, 1900 Jahre nach seinem Tod. Anna Graziella Alfanderi ist in ihrem Element. Die Ausgrabungsstätte, über 15 Meter unter dem heutigen Straßenniveau, ist ihr Revier. Hierher führt sie interessierte Besucher. Einheimische sind selten darunter. Die Römer, sagt Anna Graziella, glaubten alles schon zu kennen, deshalb kämen sie selten. Die Häuserzeile hier, gleich am Fluss Tiber gelegen, wurde im 1. Jahrhundert nach Christi Geburt gebaut. Sie diente in erster Linie als Lagerhalle für die Waren, die vom Meer über den Tiber nach Rom gebracht wurden. Vom Tiber führten Dutzende, Jahrhunderte von kleinen Sträßchen weg ins Stadtzentrum. Diese Straßenanordnung existiert noch heute. Wir können sagen, das Stadtzentrum zu Römerzeiten sah zwar völlig anders aus als heute, aber die Struktur der Stadt, die Anordnung der Straßen und Plätze ist immer noch die gleiche wie vor 2000 Jahren. Im 4. Jahrhundert, als Rom im Niedergang war, nutzte sie niemand mehr. Wir fanden in der Schicht, die zum 4. Jahrhundert gehört, Reste von Süßwassermuscheln. Wir glauben, dass die Gegend in jener Zeit als Müllhalde für die Fischer diente. 100 Jahre später muss hier eine Schweinemetzgerei gewesen sein, denn es gibt eine Schicht mit Tausenden von Schweineknochen. Und dann passierte während langen Jahrhunderten gar nichts mehr. In dieser Zeit schwand Roms Einfluss in der Welt und verkam zu einer Provinzstadt, ergo wurde nichts mehr gebaut. Erst im 13. Jahrhundert kam wieder Leben in die Stadt und das mehrstöckige Mietshaus, in dessen Keller wir eben stehen, wurde auf die Ruinen des alten Warenlagers gebaut. Doch die Geschichte endet nicht hier. Bis vor 25 Jahren waren in der ganzen Stadt Archäologen und Historiker unterwegs und wühlten sich durch den Untergrund. Man wollte auch das letzte Geheimnis der Stadt lüften. Doch dann setzte der moderne Niedergang Roms ein, wie Anna Graziella sagt.
No, gli scavi non sono più in corso attualmente.
Heute werden kaum Ergrabungen durchgeführt. Die Politik will dafür kein Geld mehr ausgeben. Wir werten nur noch aus, was damals freigelegt wurde. Und auch das dauert seine Zeit, da kein Geld vorhanden ist. Dieser Keller wurde in den 80er Jahren freigelegt, doch das wissenschaftliche Buch dazu wird erst jetzt publiziert. Anna Graziella Alfandri, um die 50, hat noch die große Zeit der Archäologie in Rom erlebt. Doch seither geht es nur noch bergab. Auch das erzählt der Keller dieses Palazzo. An manchen Orten dringt Sickerwasser in die Ausgrabung. Rom hat kein Geld mehr, um seine Tausenden von Baudenkmälern zu unterhalten. Die Regierungen der letzten 20 Jahre haben das Kulturbudget auf das zweittiefste in ganz Europa gekürzt.
Massimo Agostinis war im unterirdischen Rom unterwegs. 13 Uhr. Die Wirtschaft wächst und trotzdem geht die Angst vor Arbeitslosigkeit um. Thema gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambrecker.
Ende letztes Jahr gab es in der Schweiz nochmals mehr Menschen, die keine Arbeit hatten. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft waren es Ende Dezember 149.000 Arbeitslose, 10.000 mehr als Ende November. Damit stieg die Arbeitslosenquote auf 3,5%. Der Uhrenkonzern Swatch eilt von Rekord zu Rekord. Im Jahr 2013 erzielte der größte Uhrenhersteller der Welt einen Umsatz von fast 9 Milliarden Franken und damit 8% mehr als ein Jahr zuvor. In der Folge hat auch die Swatch-Aktie deutlich an Wert gewonnen. 7 Bücher aus dem vergangenen Jahr werden mit Schweizer Literaturpreisen ausgezeichnet, teilt das Bundesamt für Kultur mit. Zu den Gewinnern zählen Urs Alemann und Vera Schindler. Sie werden für ihre Gedichtsammlungen gewürdigt. Urs Widmer für seine Autobiografie. Alle erhalten einen Beitrag von 25.000 Franken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.